MWD. Männlich, weiblich, divers. Der Feminismus-Podcast von nordbayern.de mit Franziska Wagenknecht.
Herzlich willkommen zu MWD, männlich, weiblich, divers, dem Feminismus-Podcast der Nürnberger Nachrichten. Ich habe heute einen Gast, eine Gästin. Ich freue mich total, dass sie da ist. Und zwar ist es Dorothee Beer, die sich jetzt gerne selber mal vorstellt, würde ich sagen.
Ja, hallo, mein Name ist Dorothee Beer. Ich komme aus der Nachbarschaft sozusagen, aus Bamberg, in Bamberg geboren, in die Schule gegangen, wobei dann nochmal eine Nachbarschaft weiter im Landkreis Haßberge in Unterfranken wohne ich und bin jetzt seit 17 Jahren Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Bad Kissingen, also auch Fränkin in Berlin, und bin jetzt seit 1,5 Jahren ungefähr Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte für die Bundesregierung für die Digitalisierung.
Wunderbar. Man kann ja eigentlich fast sagen, Politik ist schon so was Ähnliches wie eine Männerdomäne. Es ist noch hauptsächlich, sind vor allem in Führungspositionen Männer. Fällt Ihnen das auf oder macht sich das bemerkbar, oder ist es für Sie, empfinden Sie das nicht so?
Na, es kommt drauf an, wo man es sieht, ne? Also es hat sich da in den letzten 17 Jahren, seitdem ich aktiv verfolge, schon sehr viel getan, weil gerade in der Führung ist es gar nicht so drastisch, sondern es ist eigentlich eher auf den unteren Ebenen. In der Führung, ich arbeite in einem Haus mit einer Bundeskanzlerin, also die Chefin in meinem Haus ist eine Frau. Wir sind im Bundeskanzleramt 4 Staatsminister, aber eigentlich nur ein Staatsminister, weil es 3 Staatsministerinnen sind. Da fällt es auch nicht auf. Und wenn ich jetzt mal bei mir in die Partei gehe, ich bin stellvertretende Parteivorsitzende. Der Parteivorsitzende ist ja mit Markus Söder ein Mann, aber er hat von den 5 Stellvertretern 3 Frauen und 2 Männer. Also insofern so auf der Führungsebene oder jetzt auch im Kabinett ist fast pari pari, sowohl in Bayern als auch in Berlin. Da fällt es nicht so auf. Wo es schon auffällt, ist eher im unteren Bereich. Also zu einem bei den Ortsverbänden. Wir sind jetzt ausgezeichnet worden als mein CSU-Kreisverband, dass wir einer der weiblichsten in ganz Bayern sind, in der Führungsebene auch, aber jetzt auch von den Abgeordneten im Bundestag. Da sind es weniger Frauen als noch vor ein paar Jahren. Also da merkt man schon, wenn man in die Reihen schaut, und dann hat man halt auch eine furchtbare Fraktion wie die AfD, die fast nur aus Männern besteht, ganz, ganz wenige Frauen, und das merkt man natürlich in allem.
Mhm. Warum glauben Sie, dass das so ist?
Also es gibt natürlich da unterschiedliche Erklärmuster, unterschiedliche Erzählungen, aber wenn ich jetzt mal Statistik oder Empirik wegnehme, sondern nur mal so das normale Erleben, wenn man so wie ich als junge Frau mit kleinen Kindern aus Franken kommt und einen Job hat, bei dem man wirklich nicht nur vollberufstätig ist, sondern eigentlich so 80, 90 Stunden die Woche arbeitet, pendelt. Wenn ich es jetzt mit meinen Freundinnen vergleiche, in meinem Heimatort, ich wohne von Geburt an im gleichen Dorf mit knapp 4000 Einwohnern. Meine Freundinnen haben auch alle entweder 1, 2, 3 Kinder, manche auch gar keine, aber auf jeden Fall haben ganz viele Halbtagsjobs. Die wenigsten sind vollberufstätig, und pendeln tut eigentlich niemand. Und deswegen gibt es auch gar niemanden eigentlich bei mir zu Hause jetzt auch im Umfeld, der sagt, ich möchte mit dir tauschen, sondern das ist halt dann irgendwo, muss man das auch wollen. Also man muss auch mit Kindern, man muss schon mit Beziehung es wollen, dass man pendelt. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder sagt, boah, das ist jetzt der absolute Traumjob und ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als da ständig hin und her zu fahren. Ich gebe zu, dass es sich für mich seit 3 Jahren extrem vereinfacht hat, weil wir die neue ICE-Strecke haben. Das ist natürlich großartig. Als ich in Berlin angefangen habe, waren es 5,5 Stunden mit dem Zug. Und da gab es den Hauptbahnhof noch gar nicht in Berlin. Das heißt, ich bin immer bis Ostbahnhof gefahren. Und dann kam nach der ersten Periode das erste Kind auf die Welt. Und also nach der ersten Legislaturperiode kam das erste Kind auf die Welt. Und dann bin ich mit Maxi-Cosi, Kinderwagen, Koffer, alleine 5,5 Stunden bis Ostbahnhof gependelt, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, aber das muss man halt wirklich wollen.
Mhm. Oh ja, das stimmt. Aber es
und auch auf den unteren Ebenen, Entschuldigung, wenn ich das noch hinzufügen darf, auf den unteren Ebenen, wir haben ja nächstes Jahr in Bayern Kommunalwahl. Ich habe mir heute mal Listen angeschaut, die schon raus sind für Gemeinderatswahlen. Kreistage sind noch nicht voll aufgestellt, aber auch bei Gemeinderatswahlen habe ich heute zufällig ein paar Listen gesehen, gar nicht von der CSU, sondern von anderen Freien Wählergruppierungen oder anderen Parteien. Da sind auch fast keine Frauen drauf. Wenn Frauen drauf sind, sind es in der Regel die Töchter oder Frauen ganz hinten von dem Vorsitzenden, der vorne steht. Weil das ja geht, dass aus einer Familie mehrere auf der Liste sind, jetzt in den kleinen Ortschaften. Das heißt, sie haben auch, wenn dann Plätze, um mal die Liste noch zu füllen. Aber auch da, gerade bei den Kommunalwahlen, wo es ja dann auch nochmal ein richtiges Ehrenamt ist, wo ich halt weiß, okay, ich bin berufstätig, ich habe in der Regel noch ein Ehrenamt und in einer Abwägung kandidiere ich lieber als Vorsitzende vom Elternbeirat oder als Mitglied vom Elternbeirat im Kindergarten oder in der Schule, entscheiden sich 99% der Frauen lieber dafür, im Kindergarten mitzuarbeiten, in der Schule mitzuarbeiten, im Sportverein, in anderen Bereichen, als dann auch noch Politik zu machen, was auch noch damit zusammenhängt, dass man sich auch wahnsinnig viel anhören muss. Also heute ist erst eine Statistik veröffentlicht worden. Wir hatten jetzt eine Abfrage in den letzten Wochen, wie viele weibliche Bundestagsabgeordnete jeden Tag mit Gewalt im Internet zu tun haben, Gewalt ausgesetzt sind, verbaler Gewalt, Drohungen. Und das waren weit über 80% aller Abgeordneten und die meisten davon täglich. Also gehöre ich auch dazu. Ich habe auch bei den Umfragen angegeben, ja, so ist es. Und das ist auf den unteren Ebenen aber auch. Und wenn man es dann als Ehrenamt macht und dann nicht nur es sich sowieso schon aufreibt und dann noch beleidigt, beschimpft wird und das soll man auch noch alles zum Familienalltag managen oder zu den Hobbys, zum Ehrenamt, das tut sich halt auch nicht jede an.
Ja, aber im Endeffekt ist es doch so, dass es den Männern doch eigentlich genauso gehen sollte. Die haben in der Regel, wenn sie drei Kinder haben, hat ihr Mann in der Regel auch drei Kinder. Und der hat ja auch einen Vollzeitjob. Und es ist doch eigentlich auch auf den unteren Ebenen so. Männer machen ja auch Politik. Warum tun es Frauen nicht gleichermaßen?
Weil es trotzdem noch ein Unterschied ist, weil in der Abwägung halt dann die Lust nicht so vorhanden ist. Das liegt noch gar nicht mal daran, das merke ich ja auch im persönlichen Erleben, dass es die Männer nicht wollen würden oder dass man sich da nicht die Erziehungszeiten teilen wollen würde oder die Ehrenamtszeiten teilen wollen würde, sondern ich habe so oft die Erfahrung gemacht, Frauen haben weniger Zeit zu verschenken. Die sind auch bei Sitzungen viel mehr auf den Punkt, die sind fokussiert. Ich habe einmal bei einem männlichen Kollegen vor vielen, vielen Jahren, dachte ich, okay, der ist immer bis zum Schluss da. Du bist, wenn der offizielle Teil rum ist, bist du schon wieder raus und rennst nach Hause, weil in einer Abwägung bleibe ich jetzt da noch sitzen, trinke noch ein Feierabendbier mit oder gehe ich heim zu meiner Familie, gehe heim zu meinem Mann und den Kindern, auch wenn sie schon im Bett sind, trotzdem der Drang, nach Hause zu gehen. Und es gibt ja auch diese Statistik, dass die meisten Überstunden von Männern geleistet werden, die gerade frisch Vater geworden sind. weiß nicht, wie es sich in den letzten Jahren verändert hat, zumindest als ich frauenpolitische Sprecherin war das so. Und da merke ich halt, dass auch Kollegen, auch die Kinder haben, jetzt in meinem Bereich, ganz oft bereit sind, halt nochmal sitzen zu bleiben, da zu bleiben oder die Sitzung unendlich in die Länge zu ziehen. Und wenn Frauensitzungen leiden, ist es halt zack, 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 zack. Klar, man kann nie alles verallgemeinern, aber im Großen und Ganzen merkt man schon, ergebnisorientierter und da ist weniger die Sitzung an sich, das Happening, sondern da geht es darum, was kommt am Ende dabei raus.
Aber das ist spannend, dass Sie das sagen, aber ist das für Sie eine Situation, die man ändern sollte?
Wir haben es mal versucht, wir haben mal vor ein paar Jahren so unter den weiblichen Abgeordneten im Bundestag auch mal eine interfraktionelle Gruppe gebildet. Und haben uns auch mal ein paar Forderungen aufgestellt und für mich war eine der allerwichtigsten Forderungen, hört sich total banal an, aber ist es gar nicht, eine der wichtigsten Forderungen, die wir festgelegt haben, die mich auch persönlich sehr freuen würde, wenn es mal so wäre, der Sonntag soll politikfrei sein. Und kann man sagen, ja, kann man die Sitzungen nicht so, ich sag mal, es gibt Bereiche im Sommer zum Beispiel, wenn ich in meinem Wahlkreis, ich habe ja einen sehr ländlichen Wahlkreis, ich habe 89 Gemeinden, ich habe sehr viele Vereine, sehr viele Feste, wenn jetzt im Sommer Feuerwehrfest ist, Musikfest ist, Kreismusikfest, Umzug, Jubiläum, dann ist es völlig okay, wenn das am Sonntag stattfindet, dann ist ein Festgottesdienst, dann ist ein Umzug, dann ist noch ein großes Fest, weil das ja auch Termine sind, wo ich in der Regel auch die Kinder mitnehmen kann, wenn sie es wollen. Ja, es gibt eine Phase, da sind sie zu klein, es gibt eine Phase, da geht's gerade und irgendwann haben sie auch keine Lust mehr mitzugehen, das müssen sie dann auch entscheiden. Aber da merkt man halt ganz deutlich, das ist in Ordnung. Wenn aber politische Sitzungen am Sonntag anberaumt werden, wenn ein Ortsverband sagt, wir machen unsere Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen am Sonntagabend, da habe ich kein Verständnis dafür. Aber das dauert ehrlicherweise auch mal eine Zeit, das dann zuzugeben und auch mal dann zu sagen, ich mache das nicht. Ich habe das erlebt, gerade als mein erstes Kind auf die Welt gekommen ist, da habe ich dann ganz oft, oder am Anfang habe ich versucht zu sagen, ich würde jetzt gerne heim, der Termin ist rum, wir sitzen nur noch zusammen. Und wenn man dann die Begründung gesagt hat, ich möchte jetzt heim, weil ich möchte mein Kind selber ins Bett bringen, dann kam oft, ja komm, jetzt bleibst du noch ein wenig sitzen. Nee, machen wir jetzt nicht. Und irgendwann fängst du dann an zu sagen, ja, ich habe noch einen Termin, nur damit man heim kann. Und das habe ich dann aber wieder abgelegt, aller spätestens dann beim zweiten. Aber das braucht auch schon erstmal auch ein breites Kreuz, sich dann Sprüche auch anzuhören übrigens ja nicht nur von Kollegen, sondern meistens sind es ja auch Bürgerinnen und Bürger, die dann sagen, ja, jetzt haben wir sie schon gewählt, so nach dem Motto, jetzt haben wir aber auch das Recht auf 24/7 Verfügbarkeit. Ich bin tatsächlich geistig und gerne auch digital 24/7 verfügbar. Das ist man sowieso immer. Man legt ja dann auch keine Hüte ab. Aber dass man zu bestimmten Zeiten auch mal daheim sein will und auch mal dann sagt, nee, mache ich jetzt nicht. Außer man möchte ausschließlich, dass es eben nur Kinderlose in der Politik gibt. Ich lasse jetzt mal die ungewollt Kinderlosen beiseite. Das ist ein ganz anderes Thema und ein schlimmes Thema auch, mit dem ich mich viele, viele Jahre beschäftigt habe. Politisch, aber auch familiär und im Freundeskreis. Aber jetzt sage ich mal, bei allem anderen, wenn man sagt, nee, mir ist da die Karriere wichtiger, ich mag es ganz bewusst nicht, weil es natürlich immer ein Karrierehemmnis ist. Da braucht man halt auch eine Zeit, bis man dann so ein Selbstbewusstsein hat und sagt, nee, also Leute, wer das nicht akzeptiert, hat Pech gehabt.
Ich finde auch, da muss grundsätzlich ein Umdenken stattfinden, weil, also es wäre ja wünschenswert, wenn insgesamt die Parteienlandschaft so aufgestellt wäre wie die Gesellschaft. Natürlich gehören da auch Kinder dazu, da gehören Ältere dazu, da gehören aber auch Frauen dazu. Alles, was Sie jetzt erzählen, klingt ein bisschen so wie ein bedauernswerter Status quo, den wir halt gerade haben, der sich aber irgendwie nicht umwälzen lässt. Es wäre doch total wünschenswert, wenn man diese Situation ändern könnte, wenn man das nicht akzeptieren müsste.
Aber es ist schon vieles besser geworden. Also ich sag mal, als ich angefangen hatte im Bundestag, war es verboten, einen Säugling mit ins Plenum zu nehmen. Jetzt haben wir namentliche Abstimmungen. Die sind ja manchmal dann Donnerstagabend, 22 Uhr, 23 Uhr, wo halt dann auch keiner mehr da ist, der dann mal aufpassen kann. Und dann war es halt oft so, dass ich ganz am Anfang dann bei meiner ältesten Tochter mit dem Kinderwagen bis zum Plenum, konnten sie nicht mit reinnehmen, mal kurz für die Abstimmung, das dauert ein paar Minuten, Sekunden teilweise, sondern dann musste ich halt dann gucken, ist einer von den Saaldienern da, ist eine Saaldienerin da, die mal kurz aufpasst. Abends ist ja auch das Büro nicht mehr besetzt, die Mitarbeiter sind auch nicht mehr da. Und das haben wir aber dann durchgeboxt, auch als Frauen im Bundestag, dass dann halt auch ein Säugling, natürlich nimmt man kein 12-jähriges Kind mit ins Plenum, das ist auch nicht notwendig in der Regel. Und die wären auch froh, glaube ich, wenn sie sich dann auch mal selber beschäftigen können und dann nicht mit rein müssen. Aber so bei ganz Kleinen war das halt nicht einzusehen, gerade wenn mal Not am Mann ist. Und oder dass es keine Wickelräume gab, das gibt es jetzt auch alles. Oder ich habe zum Beispiel damals durchgekämpft, dass zum einen der Opa und zum anderen aber auch die Nanny, die Tante einen Hausausweis vom Bundestag bekommen haben, dass ich dann halt auch jemanden habe, der dann mit ins Büro geht. So, aber es ist schon mühsam. Ne? Es hat halt auch lang gedauert und dann ist halt auch der Punkt gewesen, als ich damals meine Tochter bekommen habe, dass zwei Kolleginnen von mir, von den Grünen, mit denen ich da auch ein gutes Verhältnis hatte, die haben sofort, nachdem sie ihr Kind bekommen haben, halt aufgehört im Bundestag. Und das war dann auch schade, weil man braucht ja auch Mitstreiterinnen und die auch in der Situation sind und auch nachvollziehen können, was es halt bedeutet.
Ja, unbedingt braucht es die. Weil ich glaube, wenn es niemanden gibt, der die gleichen Probleme hat, warum soll er sich dann auch für die einsetzen, die diese Probleme haben und das dann abändern? Ja. Wie halten Sie es denn generell in Ihrer Partei oder wie halten Sie es denn persönlich überhaupt mit Feminismus? Würden Sie sich als Feministin bezeichnen oder?
Also ich habe mal eine Zeit lang, auch als ich frauenpolitische Sprecherin war, gedacht, nee, also auf keinen Fall würde ich dieses Wort mir zu eigen machen. Fand es ganz furchtbar, habe dann im Laufe der Jahre gedacht, eigentlich bin ich Erfahrungsfeministin geworden, weil man doch an ganz vielen Punkten merkt, dass einem Frauenrechte ganz, ganz wichtig sind. Und jetzt finde ich das Label, also ich hätte jetzt gar kein Problem damit, überhaupt nicht, sondern habe gesagt, ich bin im Laufe der Jahre eben Erfahrungsfeministin geworden, was mir nur schon wirklich sauer aufstößt ist, dass eine Politikerin aus der CSU, die sich für Frauenrechte einsetzt, von allen anderen, die sich so Feministinnen nennen und feministische Blogs schreiben oder da im Feminismus hauptberuflich unterwegs sind, überhaupt nicht akzeptiert wird. Weil allein die Tatsache zu sagen, man kämpft für Frauenrechte oder im Worst Case von deren Seite, man ist Feministin, das geht für die gar nicht zusammen. Das erleben übrigens spannenderweise auch männliche Kollegen von mir, entweder in meiner Partei oder auch in der CDU, die sich als homosexuell outen und sich für die Gleichberechtigung von Schwulen einsetzen, dass sie auch nicht ernst genommen werden, dass man dann auch sagt, also man darf sich aber nicht für Schwulenrechte einsetzen, wenn man in der CDU ist. Das geht überhaupt nicht. Und so erlebe ich das auch und das finde ich Das ist das Einzige, was mich schon sehr, sehr nervt, weil diejenigen, die immer die ganz, ganz große Monstranz der Toleranz vor sich hertragen, eigentlich am intolerantesten sind.
Ja, so geht es ja vielen Bewegungen eigentlich. Und ich glaube, da geht es gar nicht so um Intoleranz, sondern es geht einfach da, also glaube ich, es geht wahrscheinlich ganz viel darum, ob man glaubt, dass derjenige quasi diese feministischen oder Diversity Grundsätze, vor, also dass er die überhaupt leben kann, wenn er vielleicht was ganz anderes tut. Oder wenn er vielleicht einer Gruppierung zugehört, welche das auch immer ist, die das einfach vielleicht nicht vertritt. Aber ich kann ihre Kritik sehr verstehen. Ich glaube, so geht es vielen Organisationen. Aber grundsätzlich an dem Label Feministin, was stört sie daran? Oder was?
Nee, damals, das war halt schon viele Jahre her, weil ich halt einfach damals schon gemerkt habe, dass das nur, das war mir auch zu eingeengt. Also das war halt quasi so, man darf, wenn man Feministin ist, sich nur für bestimmte Frauenrechte einsetzen oder für bestimmte Themen, die da so eine Rolle gespielt haben. Und deswegen hat mich das einfach so gestört, weil wenn man das nicht alles so genauso vertreten hat und gesagt hat, nee, es will nicht jede Frau gleich leben. Also mir ist schon dieses Leben und Leben lassen, Liberalitas Bavariae, eigentlich schon wichtig, weil ich auch gerade in meiner Zeit, als ich Sprecherin war und der Sprecherposten heißt ja wie das Ministerium, man ist ja dann Sprecher für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, was Herr Schröder mal als Frauen und Gedöns abgetan hat. Wir haben immer gesagt, so das Konsonantenministerium oder beziehungsweise alle Minderheiten unter einem Dach, was ja auch absurd ist, ja, dass es da für Frauen was extra braucht. Das finde ich ja immer noch absurd. Man muss ja daran arbeiten, dass es das nicht mehr braucht. Trotzdem, ein Thema war, dass es zum Beispiel jedes Modell, was die Nachbarfamilie lebt, immer in Deutschland sofort als Kritik am eigenen Modell gesehen wird. Das heißt, wenn sie jetzt die Müllers so machen und die Öztürks und die Hoffmanns anders, dann ist das nicht okay, weil wie soll das funktionieren? Das erlebe ja ich schon im Persönlichen, gerade wenn man so auf dem Land wohnt. Wie kann denn das eigentlich funktionieren, wenn man als Frau voll berufstätig ist? Das geht ja überhaupt nicht. Ja, da gibt es ja dann immer bei denjenigen, wo die Mutter den ganzen Tag daheim ist, die muss ich auch dafür rechtfertigen. Eine meiner Mitarbeiterinnen, die kommt eigentlich aus Hessen, hat aber aufgrund des Berufs ihres Mannes jahrelang in den neuen Bundesländern gelebt, in Erfurt, in Leipzig. Und sie hat gesagt, sie musste sich immer dafür rechtfertigen. Die war bei beiden Kindern 3 Jahre zu Hause. Sie musste sich dann gerade in Erfurt und in Leipzig immer rechtfertigen, dass sie die einzige leibliche Mutter ist, die mit auf den Spielplätzen ist. Da ist sie immer angefeindet worden, weil alle anderen Mütter oder Frauen, die da waren, waren die Nannys von den Kindern, mit denen die auf dem Spielplatz waren. Aber nicht die Mütter, weil die gearbeitet haben. Und sie hat gesagt, sie geht schon nimmer oder sie sagt gar nicht, dass sie die Mutter von dem Kind ist, weil das auch nicht akzeptiert wurde, dass sie mal 3 Jahre zu Hause geblieben ist, obwohl das sie unbedingt wollte, obwohl es ihre Entscheidung ist. Und so dieses Reinreden in Modelle, ja, man kann sagen, überleg dir das gut, überleg dir, was das für deine Rentenansprüche bedeutet. Aber ich sage auch ganz offen, ich bräuchte, wenn es mein Job nicht verlangen würde, für mein Seelenheil auch keine 80-90-Stunden-Woche. Mir wird schon es reichen, vollberufstätig zu sein. Aber bei uns geht es nun mal nicht anders. Es ist, wie es ist. Ich bin auch wirklich mit Leib und Seele und mit ganz großer Leidenschaft Politikerin. Bin auch dankbar, wirklich, wirklich dankbar, dass ich das machen darf. Aber es ist nicht so, dass ich nicht auch total genieße, mehr Zeit mit meinen Kindern zu verbringen.
Mhm. Aber Feminismus bedeutet ja im Endeffekt nur, dass man die gleichen Rechte für Männer und Frauen will. Da ist ja eigentlich noch nichts Negatives dran, dass so Bewegungen sich immer so entwickeln oder oft so entwickeln, dass sie sich ein Ideal bauen und kritisieren, wenn jemand nicht dem Ideal entspricht, zum Beispiel Frauen, die zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern. Das liegt, glaube ich, so in der Natur einer Idee, dass es oft so ist, alles, was außenrum ist oder was links und rechts ist, das wird so nicht als Teil der Sache gesehen. Aber deswegen finde ich trotzdem, ich weiß nicht, an der Bewegung Feminismus ist ja noch nichts Schlechtes. Und ich finde es auch schön, wenn Sie sagen, Ihr Erleben hat Sie dazu gebracht, sich dem näher zu fühlen, auf jeden Fall. Wie sehen Sie das? Setzen Sie sich persönlich auch so für andere Frauen ein oder für Parteikolleginnen ein?
Also so sehr, dass es schon teilweise kritisch beäugt wird oder nicht kritisch, aber wie soll ich sagen, ein bisschen so suspekt beäugt wird, dass man sagt, warum tust du das? Weil ich kann das, ich werde es jetzt nicht aufzählen, weil das ja auch nicht öffentlich ist, aber ich kann auch aufzählen, welche Frauen auch mir ganz hohe Führungspositionen zu verdanken haben. wo ich mit einem Satz intern hätte sagen können, nein. Und ganz das Gegenteil der Fall ist. Und dann sage ich, bist du verrückt, warum machst du das? So nach dem Motto, wenn es mehr Frauen sind, ist doch wesentlich mehr Konkurrenz da. Und das ist für mich genau das Gegenteil der Fall. Weil ich das toll finde, zusammenzuarbeiten. Weil ich auch merke, wie die Menschen sich freuen. Ich habe gestern, war eine Ministerkollegin aus Bayern in Berlin, dann bin ich abends noch zu ihrer Veranstaltung, war die einzige Politikerin, die da war, weil wir auch gar keine Sitzungswoche haben. Das heißt, ich bin dann auch in der sitzungsfreien Woche zu ihrem Termin gegangen und haben dann zusammen auch Bilder gemacht und die auch online gestellt. Und dann kommen so viele Rückmeldungen, wie die Leute sich auch freuen, wenn die merken, man arbeitet zusammen. Und wenn sie das Gefühl haben, es ist nicht nur ein Gegeneinander, sondern da kann ja gemeinsam viel, viel mehr und viel Besseres entstehen, wenn man da an einem Strang zieht. Und das hat mich nie, ich habe da nie irgendwo Konkurrenz gefühlt. Ich habe heuer zum Beispiel vor ein paar Wochen, hatten wir Neuwahlen bei uns in Unterfranken und ich war stellvertretende Bezirksvorsitzende, hätte das auch noch 40, 50 Jahre machen können. Weil wenn jemand amtieren ist, gibt es ganz selten, dass dann mal jemand sagt, nee, dann habe ich zu einer Kollegin vor ein paar Monaten gesagt, ich habe so viele Ämter und ich brauche das jetzt nicht für mein Glück, dass ich noch das weiterhin behalte. Willst du es machen? Und da war die auch so total geschockt, ob da irgendwas dahinter ist. Und ich sage, nee, ich mag es auch gern weiter. Aber ich glaube, das ist besser, wenn wir uns breiter aufstellen und wenn nicht einer drei Jobs hat, sondern wenn drei einen haben und dann kann jeder was machen. Also ich gebe aber zu, dass ich da leider, glaube ich, nicht zur totalen Mehrheit gehöre, sondern es wird schon immer geguckt, aber so mal was abzugeben. Ich habe mir auch mal vorgenommen, mache ich das noch? Ich habe als ganz junge JUlerin mal einen Posten abgegeben, da war ich so 18 und hatte den schon 4 Jahre, habe den mit 14 bekommen und habe dann mit 18 gesagt, ich gebe den jetzt ab in der JU, das war jetzt keine Mega-Geschichte, aber schon damals für mich wichtig, weil ich möchte, dass eine jüngere Frau wieder rankommt, wieder zwischen 14 und 18, damit es halt immer eine Bewegung gibt. Ich den abgegeben und dann ist ein 27 Jahre alter Mann gewählt worden und da habe ich mir damals auch gedacht, na gut,
Mist,
das magst du vielleicht nicht mehr. Oder nur, wenn du auch sicher sein kannst, dass es dann nicht in die falschen Hände gerät.
Aber ist es nicht ein erschreckender Gedanke, wenn jemand sagt, wenn du eine andere Frau förderst, eine andere gute Frau förderst oder dich quasi solidarisch mit Parteikollegen.
Wir können auch schlechte Frauen fördern, weil ehrlicherweise ja, bei den Männern werden auch nicht nur gute gefördert.
Ja, aber ist es nicht erschreckend? Dann schaffst du dir ja eine Konkurrenz.
Ja, ja.
Als würden Frauen nur qua ihres Geschlechts an eine Position kommen.
Ganz furchtbar.
Das ist doch ein fürchterlicher Gedanke. Männer fördern sich doch auch schon seit Jahrhunderten gegenseitig. Und ja, da hat doch auch noch niemand gesagt, fördert doch den Mann lieber nicht, weil am Ende schnappt er dir deinen Posten weg.
Ich find, und das ist ja unser Hauptproblem.
Ja.
Das sehe ich wirklich als Hauptproblem. Ja. Und das ist auch das, was natürlich auch Männer dann gerne mal nutzen und sagen, na komm, da wird ja auch gerne mal versucht, dann so einen Keil reinzutreiben. Und das darf man halt nicht zulassen. Da muss man halt sagen, nee, 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 wir lassen uns da nicht gegeneinander ausspielen.
Mhm. Eine Frage habe ich auch noch, die mich brennend interessiert. Warum die CSU?
Weil eigentlich alles, was damals, als ich mich für Politik interessiert habe, als ich angefangen habe, mich zu umzuschauen, welche politische Jugendorganisation war es eigentlich, die Partei oder die Jugendorganisation, damals die Junge Union, die halt am meisten gemacht hat und die auch vor Ort die Dinge umgesetzt hat. Jetzt Gott, mit 14, das war natürlich auch von den Themen her. Wir haben uns um Spielplätze gekümmert im eigenen Ort. Wir haben eine große Veranstaltung dann gegen Drogen gemacht, auf die Gefährlichkeit hingewiesen, als es hieß, am Gymnasium wären Drogen unterwegs. Sehr stark damals tatsächlich für Umwelt- und Klimaschutz eingesetzt. Ich habe für Windräder in Unterfranken demonstriert an Standorten, die auch schwachsinnig waren, aber das war ganz, ganz wichtig, so erneuerbare Energien. Alles, was so erstmal im Lokalen den Bereich besser macht, schöner macht. Ja, und dann später habe ich mich dann tatsächlich, weil ich genau 16 wurde, auch im Jahr, wo eine Bundestagswahl stattgefunden hat, mich schon sehr stark mit den unterschiedlichen Parteien auseinandergesetzt. Und da war halt in allen Bereichen, auch im familienpolitischen Bereich, auch was so Heimat, Grundwerte und alles betrifft, das, was eigentlich am ehesten dem entsprochen hat, was ich mir habe vorstellen können. Dann kommt natürlich dazu, dass ich dann auch ein, zwei Freunde hatte, mit denen ich das dann gemeinsam machen konnte. Aber es war schon eine ganz bewusste Entscheidung und auch bis zum heutigen Tag eine, die ich nicht bereut habe und wo ich auch sagen würde, ich habe nie das Gefühl gehabt, in der falschen Partei zu sein. Und auch wenn es ja, man ist ja nie zu 100% einverstanden und weil es ja immer Themen gibt, wo man völlig anders tickt, war immer mein Ansatz eher zu sagen, okay, dann musst du halt dafür sorgen, Systeme von innen raus zu verändern und dann halt auch andere Mehrheiten hinzubekommen.
Was wären für Sie so wichtige Angriffspunkte? Auch vor allem im Hinblick auf zum Beispiel Familienpolitik, wo ja die CSU durchaus, ich sag mal, etwas konservativeres Leitbild hat?
Ja, was heißt konservativ? Es gibt, ich fand unser Leitbild eigentlich schon immer sehr, was ich vorhin gesagt habe, jedes Familienmodell soll seine Berechtigung haben. Und da habe ich zum Beispiel auch, Gott, ich war vor der Bundespressekonferenz mit Kolleginnen der CDU, was noch kein Problem war, der FDP, was noch kein Problem war, aber auch Grüne, SPD und haben uns für eine Frauenquote ausgesprochen. Ich habe das mit durchgeboxt als frauenpolitische Sprecherin in meiner Amtszeit und es war für die Kolleginnen der Grünen und der SPD kein Drama, sich dahin zu stellen. Für meine CDU-Kolleginnen und für mich war das damals schon eine Nummer. Und bin sehr stark engagiert bei FIDA, Frauen in die Aufsichtsräte. Also habe da ein ganz breites frauenpolitisches Netzwerk auch. Das zum Beispiel, das war mir immer ein ganz wichtiges Anliegen. Und ansonsten, ja gut, jetzt sind es natürlich hauptsächlich die Themen, die ich durchboxen will, die mehr im digitalen Bereich liegen. Also Kampf mit dem Innenministerium, wenn es um E-Sports geht oder Ähnliches. Aber auch von Anfang an Störerhaftung, WLAN vor in der letzten Periode, also einfach so Themen, wo jetzt nicht sofort oder Vorratsdatenspeicherung, also jetzt so Themen, wo jetzt vielleicht nicht sofort am Parteitag eine Mehrheit zu finden war, aber im Laufe der Zeit, man muss die Anträge nur oft genug stellen, dann ändert sich dann auch mal eine Zusammensetzung eines Parteitags und wird jünger und dann ist auch eine größere Offenheit gerade für die ganzen digitalen Themen da.
Und haben Sie irgendwie eine Strategie oder einen Plan, wie Sie sagen, so könnten wir mehr Frauen für Politik begeistern?
Ich habe ja als stellvertretende Generalsekretärin fast alle Kreisverbände besucht damals in den 5 Jahren, als ich da zuständig war. Und wir hatten da den sogenannten Leitbildprozess, haben dann versucht, die Partei anders aufzustellen. Und das waren schon mal harte Kämpfe, mal alleine andere Veranstaltungsformate. Ich kann mich erinnern, habe bei den Kreisverbänden dann vorgestellt, das war dann, gab es immer Ärger wegen Schutz der deutschen Sprache, aber wir haben dann die sogenannten, von Franken nicht auszusprechen, Lounge in the City Veranstaltungen. Es waren halt dann quasi Women After Work Parties. So, gab schon mal viel Kritik, dass es auf Englisch war, ganz schlimm. Gut, Englischproblem überwunden und dann gab es aber so, ja, Frauen. Wir haben gesagt, ja, klar, es können auch Männer kommen. Am Anfang waren fast nur Frauen, dann kamen mal vereinzelt Männer. Und als ich rumgesprochen habe, dass es Veranstaltungen gibt, wo nur Frauen sind, waren plötzlich so viele Männer da, dass es auch nicht mehr so toll war, dass wir dann gesagt haben, vielleicht müssen wir es doch ändern. Wir wollen ja nicht, dass mehr Männer als Frauen da sind bei den Veranstaltungen. Irgendwann wurde es dann aber auch etwas geöffnet für alle. Aber da, ich erzähle es deswegen, weil ich mich dann noch erinnern kann, dass bei irgendeiner Veranstaltung habe ich so, ging es jetzt mal gar nicht um Inhalte, da ging es nur um Debattenkultur, was ich vorhin gesagt habe mit dem Aussitzen, dann ging es um Veranstaltungsorte und dann ging es halt auch mal um das Thema Wohlfühlen. Wann fühlt man sich eigentlich wohl und in welcher Umgebung möchte man auch Politik machen? Und da weiß ich noch, wie so ein älterer Herr aufgestanden ist und gesagt hat, wir sind doch keine Wohlfühlpartei. Und dann da war ich so geschockt. Ich gedacht habe, natürlich möchte man sich wohlfühlen. Und ich kann nicht jeder Frau oder jedem Mädchen zumuten, dass man über Jahre es so aushält, wie ich das damals gemacht habe, wenn man mit 14 anfängt und die ersten Sitzungen jahrelang sind halt in irgendwelchen verräucherten Hinterzimmern und nichts wohlfühlen, irgendwelche Dorfgaststätten, die ein Nebenzimmer haben, wo alle wie ein Schlot gequalmt haben. Ich kann mich noch erinnern, ich war mal bei einer Veranstaltung, habe da gesprochen, hatte an dem Tag 2 Weisheitszähne gezogen bekommen und sitze da vor 50 Rauchern und habe natürlich am nächsten Tag eine Entzündung gehabt und da gab es ja eben noch kein Nichtraucherschutzgesetz. Auch da sage ich das, was ich anfangs gesagt habe, das muss man erstmal wollen. Und warum soll man es anderen Generationen, wenn man es anders machen kann, so schwer machen? Ich möchte das für meine Töchter nicht. Ich möchte, dass die das in einem netten Café machen. Ich möchte, dass die das im Freibad machen, im Theater, egal wo, auf jeden Fall, wo man auch gerne ist. Ich glaube auch, dass die Politik besser wird, wenn man nicht irgendwie so da sitzt und denkt, alles bippt und babbt und das ist, man traut sich gar nicht auf die Toilette, weil die eklig sind. Nee, warum soll man sich nicht an Orten wohlfühlen, wo Politik gemacht wird? Und das war allein schon mal so, für Inhalte braucht es doch überhaupt nicht die passende Atmosphäre und das sehe ich halt komplett anders. Aber ich gehe jetzt auch nicht mit den Menschen konform, die sagen, ich kann auch in einem fensterlosen Kellerloch arbeiten, ich brauche kein schönes Büro. Das ist bei mir auch anders. Also ich gehe jeden Tag ins Büro und ich gehe gerne ins Büro und ich mag Sonnenlicht. Ich weiß, wir sitzen jetzt hier auch in einem Studio ohne Sonne.
Ich sitze hier auch nicht immer den ganzen Tag.
Das ist schon mal beruhigend. Aber ja, da tickt halt jeder anders. Und für Frauen ist es in der Mehrzahl wichtig, in welchem Ambiente sie da auch sitzen und Politik machen können.
Und Sie glauben, für Männer ist es nicht wichtig?
Es gibt zumindest da viele, die sagen, das ist nicht das Entscheidende, wenn ich jetzt Politik machen möchte. Ich habe noch von keiner Frau in diesen ganzen Veranstaltungen, ich war da wirklich Jahre unterwegs, hat noch nie eine einzige Frau gesagt, das ist mir völlig wurscht, in welcher Umgebung ich mich gerade befinde. Nee. Und das merkt man auch bei Veranstaltungen, das mag für die einen ein Klischee sein. Ich erlebe das halt, wenn jetzt eine weibliche Ortsvorsitzende da ist und wir haben Ehrungen, dann bekommt man halt nicht, wie wenn wir jetzt männliche Vorsitzende haben, da gibt es halt die nackte Urkunde in die Hand. Wenn eine Frau Ortsvorsitzende ist, dann ist schon mal der Tischmuck anders, dann ist die Urkunde auch noch gerahmt, vielleicht ist sogar noch ein Schleifle drumherum, weil man einfach trotz allem vielleicht in der Mehrzahl, vielleicht gilt es nicht für alle, aber ein anderes Auge hat und es etwas schöner machen möchte.
Ja, vielleicht ist auch die Erwartung anders an Frauen. Die haben es halt, die machen es halt schöner, die haben es halt schöner. Man will ja auch Erwartungen immer erfüllen. Ich glaube grundsätzlich wahrscheinlich nicht, dass es so ein unterschiedliches Empfinden ist zwischen Mann und Frau, aber vielleicht trauen sich die Männer das ja auch nicht zu sagen, dass sie nicht in der klebrigen Hinterstube debattieren wollen, sondern in einem schönen Café.
Aber weiß. Die haben es ja dann in der Hand, es zu ändern.
Ja klar, aber gegen vielleicht den Widerstand von ihren Kollegen, wer weiß.
Ich weiß es nicht. Ich merke nur, wenn ich bei Veranstaltungen bin und dann auch mal das Ambiente lobe und den Tischmuck lobe, dann merke ich ganz oft, wie einige sich umschauen und sagen, ist mir gar nicht aufgefallen. Okay, ja, vielen Dank, super gemacht. Ganz toll. Ich weiß es nicht.
Würden Sie jungen Frauen aber dennoch raten, in die Politik zu gehen?
Unbedingt, weil ich einfach es wesentlich besser finde, als vom Spielfeldrand irgendwas zu kommentieren. Es ist ja immer wesentlich besser, mitzumischen, die Meinung einzubringen, auch wenn es mühsam ist. Heutzutage wird ja auch so vorgegaukelt, es geht dann alles schnell und man braucht in der Demokratie einfach einen wahnsinnig langen Atem. Also das muss man schon auch wissen, dass man nicht von heute auf morgen alles umschmeißen kann. Also diese Geduld muss man schon mitbringen. Aber grundsätzlich ist es immer besser, dann auch mitzumachen, als das andere über einen bestimmen, völlig klar.
Das gilt ja auch für bestimmte Themen. Es gibt ja so Themen, die eigentlich so, die ich mal sagen würde, das sind Frauenthemen, zum Beispiel Abtreibungsgesetze und sowas. Das ist ja eher ein Frauenthema. Ich finde es schade, dass da oft Frauen gar nicht so viel mitreden.
Darf ich vielleicht ganz kurz einen Punkt noch zurück? Mhm. Ich merke das ganz oft, ich habe sehr viele Schulklassen da und wenn die mir sagen, nee, kann man sich gar nicht vorstellen, sich mal einer Wahl zu stellen und sich dann irgendwie, und ich frage in jeder Schulklasse immer, wer von euch ist ein Klassensprecher? Und in der Regel melden sich 80% der Hände, die hochgehen, sind oft Mädchen. Man hat manchmal Klassen, da achten jetzt die Lehrer drauf, dass bei zwei Posten ein Mädchen ein Junge Klassensprecher wird. Das gibt's auch, das ist an der Schule von meiner Tochter zum Beispiel. Da dürfen bei zwei Posten, muss es immer ein Mädchen, immer ein Junge sein. Aber deswegen, weil sonst die Jungs nie gewählt werden würden, auch spannend, damit es halt da auch eine Gleichberechtigung gibt. Aber sonst ganz, ganz oft ganz viele Mädchen, da sage ich schon, ihr habt euch doch schon mal einer Wahl gestellt. Ihr seid doch diejenigen, die, und habt ihr Plakate gemacht, habt ihr Wahlkampf gemacht, macht man natürlich in Deutschland nicht. Aber ich frage es deswegen immer, damit die auch mal merken, entweder wir sind so geworden oder wir haben halt mal unsere Freundinnen gefragt, ob die, damit sie schon merken, das ist ja gar nichts, was so eine wahnsinnige Hürde mit sich bringt, sondern wir haben uns einer Wahl gestellt und hey, wir haben die gewonnen. Ich hatte jetzt ein Gespräch die Tage bei uns an einer der Grundschulen, war Klassensprecher, weil 22 Kinder, 12 waren zur Wahl gestanden, was ich ziemlich cool finde. Sag ich, hey, fast jeder in eurer Klasse, mehr als jeder Zweite traut sich zu, da die Klasse anzuführen, sich vor die Klasse hinzustellen. Und da muss man sie einfach noch mehr bestärken, denke ich.
Also Sie meinen, das fängt auch schon früh an?
Ganz früh. Ich mache das auch, wenn ich auch in Kindergärten fange ich schon an mit Demokratieerziehung, wenn ich zum Vorlesen hingehe. Dann bringe ich 3 Bücher mit. Und dann sage ich, wir stimmen jetzt ab. Die Mehrheit entscheidet, welches Buch vorgelesen wird. Natürlich bei 3-4-Jährigen schon immer ganz super. Dann sage ich, jeder darf nur einmal die Hand heben. Und dann sagst du, wer ist für Flori Flunkerfisch? Und dann gehen so irgendwie die Hälfte der Hände hoch. Dann bist du, keine Ahnung, beim nächsten Buch und dann beim Grüffele oder keine Ahnung. Und dann gehen wieder alle hoch. Sag ich, nein, jeder nur einmal. Und das ist dann schon schwer. In der Regel ist es dann beim Kindergarten so, dass man mit einem Buch anfängt. Am Schluss hat man doch alle 3 vorgelesen, weil sie dann so lang bängsen, bis sie dann alle ihren Willen haben. Aber auch da merken sie schon, jawohl, wir können eigentlich was mitentscheiden. Und es ist schon ziemlich cool, dass dann die Mehrheit auch mal entscheidet. Und ich gehöre entweder dazu. Und klar, da gibt es natürlich noch Wutausbrüche. wenn man dann unterliegt. Aber das Prinzip haben sie dann schon mal verstanden.
Ja, wobei man wahrscheinlich ein ungleich dickeres Fell braucht, wenn man in der Politik ist, als wenn man Klassensprecherin werden will, wahrscheinlich.
Wobei, ich war auch früher Klassensprecherin. Und ich habe da auch bei einem Lehrer, also ich gebe zu, ich war es in sehr vielen Jahrgängen. Und mir ist aber nur ein einziges Jahr noch im Gedächtnis, als ich mit meinem besten Freund, ich war Klassensprecherin, er war mein Stellvertreter. Und wir haben ein paar Mal vor einem wirklich absolut cholerischen Lehrer, den hatten wir leider in Deutsch und in Englisch. Und der war wirklich, der hat Türen geschmissen, der hat geschrien, der hat sich aufgeführt wie die Axt im Walde. Und der hat, wenn wir als Klassensprecher hin sind, uns so angeschrien, knallrot angelaufen und es dann auch noch so an uns ausgelassen, dass ich da auch schon gemerkt habe, es kommt immer auf den Klassenlehrer an, aber man hat auch da schon manchmal ein dickes Fell gebraucht.
Na gut, das ist ein Argument. Okay, ich habe eine letzte Frage. Gibt es einen Moment in Ihrem Leben, wo Sie sagen, ja, der hat mir feministisch die Augen geöffnet? Da habe ich mir gedacht, so geht es nicht weiter, da muss man irgendwas machen.
Es gibt vielleicht nicht den einen Moment, aber es gibt schon so Bereiche, wo ich sage, wo man merkt, dass man eigentlich, egal wie es ist, immer irgendeinen Spruch gedrückt bekommt. Ich habe ja sehr jung im Bundestag angefangen und da fängt es schon mal an. Also ich war 24, unverheiratet, kinderlos und habe dann immer gedacht, wenn der ein oder andere mal so gönnerhaft war, naja gut, wirst halt nicht ernst genommen, solange du nicht verheiratet bist, keine Kinder hast, alle denken es kleine Mädchen so. Irgendwann war ich verheiratet, hatte ein Kind, dann war es auch wieder so, dass man gesagt hat, so nach dem Motto, als ich einen Job haben wollte und auf den Posten kandidieren wollte, wenn dann so Sprüche kommen, denk doch auch mal an dein Kind. Und du denkst ja so, hä, wenn jemand an mein Kind denkt, dann bin ja ich das. Oder dann auf lokaler Ebene gesagt hat, also einmal unterstütze ich dich noch, aber ich sage ja immer, beim 30. von der Frau musst du das erste schon laufen können. Und du denkst ja immer, was bildet ihr euch eigentlich ein? Und das sind so ganz viele Momente, wo man sagt, wie übergriffig eigentlich manche Menschen dann sind und sich dann trotzdem trauen, sich Sachen rauszunehmen, wo ich jetzt, wenn ich mich mit meinen männlichen Kollegen unterhalte, ich tausche mich da ja auch aus, die kennen mich ja auch, die wissen ja, wie ich bin und haben da auch eine ganz andere Sensibilität, weil sie genau wissen, wenn sie die nicht haben, dann komme ich. Aber die sagen dann nie, dass ihnen irgendwie sowas widerfährt. Ja. Und da merkt man halt auch, dass es auch oft so vom Alter unabhängig ist. Ich habe erst letzte Woche eine Veranstaltung gehabt, da sagt jemand, ja, ich habe sie neulich da in der Landesvertretung in Berlin reden hören. Muss ich sagen, da waren sie aber ein wenig flotter angezogen als heute. Und du denkst dir so, du Arsch, was bildest du dir eigentlich ein? Ja, denkst du dir, ich bin über 40, bin Mutter von 3 Kindern, voll berufstätig. Und was bildest du, kleiner Dupfi, eigentlich ein, einem sowas zu sagen? Und da merke ich halt einfach, zu welchem männlichen Abgeordneten würde sich jemand das rausnehmen? Weder eine Frau würde sowas sagen, aber auch ein anderer Mann zum Mann würde sowas nicht sagen. Und das sind dann so die Punkte. Und aller spätestens, wer es bis dahin nicht kapiert hat, nachdem das World Economic Forum, was ja jetzt auch kein Hort des Feminismus ist oder von vielen Frauen geführt wird, heuer im Januar in Davos veröffentlicht hat, dass wenn wir in Deutschland so weitermachen, auch mit Frauenrechten und mit Gleichberechtigung, dann werden wir in Deutschland echte Gleichberechtigung erst in 200 Jahren haben. Dann sind es halt einfach Zahlen, wenn das sogar schon ein sehr auch männerlastiger Verein konstatiert, dass da eigentlich einfach noch wahnsinnig viel Luft nach oben ist und es auch nochmal ein tägliches Bemühen mit sich bringt.
Ja, dann bedanke ich mich für das tolle Gespräch. Das war sehr interessant, sehr aufschlussreich.
Danke auch.
Liebe Hörerinnen, ihr wisst, wo ihr uns hören könnt, auf Spotify, auf iTunes, über jeden erdenklichen Podcast-Player und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.